dieser vielfältige Bereich von Pfeilen weist darauf hin, dass Wittgenstein sich das Big TypeScript vorgenommen hat und begonnen hat, an der Sache weiter zu arbeiten, durch Korrekturen. Er hat auch eine große Anzahl von Umstellungen gemacht, er hat Sachen durchgestrichen, er hat Seitenverweise geschrieben, wo bestimmte Sachen hinkommen, über eine ganze Reihe von unterschiedlichen Schritten. Einer der hier wichtigen Schritte, und das ist etwas, worauf ich wahrscheinlich erst heute auch noch gleich zurückkommen werde, ist, Sie haben hier die schöne Reihe der großen Manuskriptbände 1 bis 10, und zwar 10 die erste Hälfte, also die erste Hälfte bis 32. Die zweite Hälfte des Manuskriptbandes 114 wird erfüllt durch, die erste Hälfte geht da rein in die Zettel, die ins Big TypeScript münden. Die zweite Hälfte dieses Manuskripts, Band 10, also Wiener Ausgabe 5, die zweite Hälfte ist eine Überarbeitung von Material aus dem Big TypeScript schon. Sie werden also, wenn Sie das hier sehen, kriegen Sie die Verdoppelung des Manuskripts 10. Nicht? Der Grund ist schlicht und einfach der, dass das zu zwei verschiedenen Arbeitsphasen von Wittgenstein benutzt worden ist. Hier haben Sie es 32, hier haben Sie es 33. Und das ist etwas, um mit dieser Sache richtig umzugehen, an der Stelle kann man es sozusagen sehr greifbar und schön sagen. Wenn Sie hier das Manuskript 114 aufrufen, hier ist das Manuskript 114, dann philosophische Bemerkungen, wie immer, dann brauchen Sie, um das sachgerecht einordnen zu können, damit Sie wissen, was Sie damit wo machen, brauchen Sie die vorherige Grafik, das hilft Ihnen überhaupt nichts. Wenn Sie hier 13, 14, 15 haben, Sie müssen wissen, dass das Manuskript 114 zweigeteilt ist. Dasselbe ist übrigens der Fall bei Manuskript 115, da kann ich gleich weitergehen. Auch das Manuskript 115, also der Manuskript Band 11, ist zweigeteilt. Der erste Teil ist die Fortsetzung dessen, was er im zweiten Teil 114 macht. Das heißt, da arbeitet er noch immer weiter an einer Überarbeitung des Big TypeScripts. Der zweite Teil des Manuskripts 115, beginnend ab Seite 118, ist der sogenannte Versuch einer Umarbeitung. Da kann ich Ihnen jetzt sozusagen gleich ein bisschen Licht in das bringen, was ich vorher nur so locker angedeutet habe. Ich habe geredet vom Brown Book. Das Brown Book ist ein Diktat an Studierende in Cambridge, mit dem er versucht hat, die philosophischen Untersuchungen zu präformieren, also ein zusammenfassendes Diktat seiner Gedanken- und Lehrtätigkeit für Studierende in Cambridge. Das ist das Brown Book auf Englisch, hat es sozusagen stattgefunden. Und er hat es aber schon im Hinblick auf ein künftiges Buch, die philosophischen Untersuchungen, diktiert und hat sich 35 in Norwegen drangesetzt, das Brown Book übrigens, das Sie hier finden, als letztes Item 310 hat sich also hingesetzt, das Brown Book auf Deutsch umzuarbeiten. Das ist also eine von Wittgenstein selbst angestellte Übersetzung seines englischen Diktates mit dem Ziel, ein Buch, das irgendwie heißen sollte, philosophische Untersuchungen vielleicht, also auch wirklich hinzukriegen. Das ist das, was ich vorher erwähnt habe. Dieser Versuch einer Umarbeitung in der zweiten Hälfte des Manuskripts 115 bricht nach 100 Seiten, so habe ich es nicht gezählt, also bricht nach einiger Zeit, bricht ab mit den Worten, dieser gesamte Versuch ist nichts wert. Da hat er sich wieder mal selber gestoppt, hat gesagt, so kann das nicht gehen. Ich habe im vergangenen Semester über diese Sachen hauptsächlich gesprochen, sage es Ihnen also zur, nur zur Illustration. Und nachdem er 35 gefunden hat im Herbst, das ist alles nichts wert, diese Umarbeitung, fängt er noch einmal an, setzt sich noch einmal hin und schreibt, schreibt es noch einmal vom Scratch, und das findet sich im Item 142 in dem sogenannten Coda-Manuskript, findet sich das, das drinnen. Das Coda-Manuskript haben Sie hier noch nicht. Was Sie hier zur Orientierung jetzt kriegen, ist das Folgende, dass ich, also Sie haben die Weiterarbeiten am Big TypeScript. Diese Weiterarbeiten gehen im zweiten Teil vom Manuskript 10 und im ersten Teil von 115, also Manuskript 11, also Manuskriptband 11 und Manuskript 115 gehen die weiter. Für den Beginn des geplanten Buches gibt es nochmals eine nächste Anfangsüberarbeitung. Diese Anfangsüberarbeitung findet statt in dem sogenannten großen Format 34-140, Manuskript 140 ist das. Da finden Sie aber nur eine Neufassung der Anfangsseiten. Der Rest bleibt irgendwie ein wenig chaotisch, so wie er ist. Und was jetzt das Zwischenresultat dieser komplizierten Überarbeitungsphase ist, er ist etwas, was man kennt als philosophische Grammatik. Die philosophische Grammatik, wie gesagt, Band 4, in Band 4 der Surkamp-Ausgabe ist das hier drinnen, ist ein von Rasch Ries herausgegebener Zwischenzustand des Wittgensteinschen Arbeitens, und zwar, wie schaut der aus, was hat der Rasch Ries gemacht? Der Rasch Ries hat Schritt für Schritt das, was der Wittgenstein in diesem ganzen Arbeitsprozess versucht hat, nachbuchstabiert und hat hat das Ding so betrachtet, so behandelt, als ob der Wittgenstein in einem Buchmanuskript Ausbesserungen gemacht hätte, hat alle diese Ausbesserungen durchgeführt und das Resultat ist das hier, über 5-6 Stufen. Das könnte man als, man könnte es irgendwie vertreten, ist eine Möglichkeit. Sicherlich wäre es, wenn das irgendwie dokumentiert wäre, erstens einmal, dass er sowas so macht, dass er sozusagen stillschweigend alle diese Änderungen damit reinnimmt. Viel, das ist ein bisschen umstritten, bereits diese Vorgangsweise, und heutzutage ist es einfach sachgemäß angebrachter zu sagen, man legt die einzelnen Schichten separat frei. Nicht? Das ist irgendwie so, was der Rasch Ries macht, ist irgendwie so, wie ja, im Barock hat man eine Kirche gehabt, die war ursprünglich gotisch, hat sie überarbeitet, hat die gotische Kirche mit einem barocken Ding ausgestattet, ein Barockaltar mit entsprechenden gotischen Gewölben und so. Und das Gesamtkunstwerk besteht eben in einer Vereinigung, Synthetisierung der unterschiedlichen Phasen. In einer Weise kann man sagen, es ist in Ordnung, es ist eben so geschichtlich geschehen. Heutzutage wird man eher dafür plädieren, dass man die verschiedenen Stilschichten, Arbeitsschichten scharf gegeneinander abhebt und trennt. Das ist also ein bisschen ein Problem, aber nicht wirklich ein Problem. Es gibt schwerwiegendere Probleme im Zusammenhang mit der sogenannten philosophischen Grammatik. Ja?
Ich glaube, dass man das abgrenzen wird, also da wird auch sehr viel mit Wettbewerb zu tun, wenn man sagen will, ja, das ist da.
Es ist immer so, es ist völlig richtig, es ist immer so, dass die nächste Generation nochmal differenzierter ist und sich ausweist dadurch, dass man genauer ist. Ne? wenn Sie das meinen, also die jüngeren Forscher für einen jungen, motivierten, am Nachlass arbeitenden Forscher ist es natürlich ein gefundenes Fressen, wenn man hier so ein Buch hat. Aus dem Buch geht nichts hervor, geht überhaupt nichts davon hervor, wie die einzelnen Texte in dem komplizierten Nachlasszusammenhang sind, nicht? Wie die platziert sind, und diese Geschichte zurückzuführen und zu sagen, das kommt daher und daher, ist ein Forschende, also sozusagen ein Beitrag zum Konkurrenzkampf der Forschergemeinde, sehe ich durchaus auch so. Ja. Also man kann schon sagen, vom Philosophischen her ist das in einer Weise ist es in Ordnung. Es gibt, darauf würde ich mich auch gar nicht besonders versteifen. Es gibt allerdings extrem bedenkliche Züge in dieser philosophischen Grammatik, und auf die will ich also nicht sozusagen vermeiden hinzuweisen. Etwas, was wirklich schwer irritierend ist und sachlich in keiner Weise gerechtfertigt ist, dass der Rasch Ries die Geschichten eingeteilt hat in Römisch 1, Römisch 2, Römisch 3. Der hat also insgesamt hat er glaube ich, wie sind das? 13 oder sowas, 13 Kapitel, er hat also etwas, was man, wenn man sich's ansieht, eindeutig als völlig ungegliederte Abfolge von Bemerkungen und Überarbeitung von Bemerkungen sieht, hat er in 10 Kapitel eingeteilt, und nicht nur hat er es in 10 Kapitel eingeteilt, er hat auch noch in Unterkapitel eingeteilt, was ebenfalls, er hat 134 hat das durchnummeriert, aber er hat nicht einfach die einzelnen Absätze durchnummeriert, sondern er hat selbst zusammengestellte Kombinationen von Absätzen durchnummeriert. Also ich zeige es Ihnen an einer Stelle, wo ich gerade arbeite auch und wo man wo es völlig eklatant ist, dass einen das in falsche Bereiche führt. Also erinnern Sie sich dran, wir sind in dem Bereich Big TypeScript, weil es geht um die Überarbeitung von Wittgenstein vom Big TypeScript. Das ist ein bisschen willkürlich rausgenommen, weil ich gerade dran arbeite, aber es ist trotzdem ziemlich eklatant. Also das Kapitel 11, ich zeige Ihnen in Zukunft dann auch mal, wie das ausschaut, beim Wittgenstein wirklich völlig ungegliedert, eins hinter dem anderen. Das Kapitel 11 beginnt mit einer Wiederaufnahme von Problemen des Traktatus, Abbildtheorie, Stichwort Abbildtheorie, und hat hier eine Nummer 113, die findet sich auch nicht in dem Manuskript, lautet folgendermaßen: Statt Harmonie, Übereinstimmung von Gedanken und Wirklichkeit, könnte man hier sagen, Bildhaftigkeit der Gedanken. Ist aber die Bildhaftigkeit eine Übereinstimmung? In der Abhandlung, das ist der Traktatus, hatte ich so etwas gesagt, wie sie ist eine Übereinstimmung der Form. Das aber ist irreführend. Da müsste ich jetzt länger drüber reden, inwiefern das eine Kritik des Traktatus ist. Es geht sozusagen um die Übereinstimmung, Harmonie von Gedanken und Wirklichkeit. Jetzt ist es so, dass Kapitel 10, das also nach Rasch-Ries definierte, Kapitel 9 ist das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, der Beginn des Kapitels 9. Das Kapitel 8 endet, und ich bringe Ihnen da jetzt die beiden letzten Bemerkungen. Die vorletzte Bemerkung des Kapitels 8 ist: Der Satz bestimmt doch schon im Voraus, was ihn wahr machen wird. Gewiss, der Satz B bestimmt, dass B der Fall sein muss, um ihn wahrzumachen, und das heißt so und so. Das Ereignis B befriedigt nichts, sagt nichts, außer als Zeichenregel der Wunsch, dass B das Fall sein möge, ist gleich der Wunsch, der durch das Ereignis B befriedigt wird. Sage ich auch, es ist sozusagen eine Frage diskutierter Intentionalität. Und dann als letzte Bemerkung in dem von Ries etablierten Kapitel 8 steht: Wie alles Metaphysische ist die Harmonie zwischen Gedanken und Wirklichkeit in der Grammatik der Sprache aufzufinden. Das ist jetzt eine Bemerkung, die etwas zu tun hat, also die Grammatik der Übereinstimmung zwischen Gedanken und Wirklichkeit ist was Metaphysisches, liegt in der Grammatik der Sprache, hat etwas mit dem Thema zu tun. Der Satz bestimmt doch schon im Voraus, was ihn wahr machen wird. Also die Übereinstimmung von Satz und Wahrheit. Dazu sagt er, das ist was Metaphysisches und das hat was mit der Harmonie zu tun. Dann ist das Kapitel zu Ende und dann fängt das nächste Kapitel an. Und in dem nächsten Kapitel steht, statt Harmonie könnte man sagen Bildhaftigkeit. Ja? Also es ist widersinnig. Es ist wirklich... Es ist widersinnig, die letzte Bemerkung von 8, wie alles Metaphysische, ist die Harmonie zwischen Gedanken auf die Grammatik der Sprache aufzufinden. Ende des Kapitels, Beginn des nächsten Kapitels, statt Harmonie könnte man sagen. Ja? Also auf diese Art und Weise mit dem Material umzugehen, ist nicht akzeptabel. Nein, nicht nur gibt er keine Erklärung, nach welchen Gesichtspunkten er es einteilt, er sagt auch gar nicht, dass die Einteilung von ihm ist. Es steht noch nicht einmal da drinnen im Vorwort. Also wenn man weiß, er hat Erwähnungen, er sagt ein bisschen etwas von seiner Editionstechnik, aber er sagt noch nicht einmal, dass die Untergliederungen von ihm sind. Das ist eine wirklich schwierige Geschichte und es ist so, dass, also man muss auch das im Hinblick darauf sehen, dass zu dieser Zeit in den frühen 60er Jahren es noch immer darum gegangen ist, Wittgenstein möglichst verwendungsfreundlich unter die Leute zu bringen. Und wenn man also hunderte Seiten ungegliederter, unnummerierter Bemerkungen auf die Nachwelt sozusagen loslässt, ist ja schon ganz verständlich, dass man dann meinen kann, das wird nicht so gut gehen, ja, dass man ein Gliederungsprinzip hat. Es ist allerdings, also ich würde auch nicht unbedingt gegen ein Gliederungsprinzip sein. Es ist allerdings erstens natürlich notwendig, dass man sagt, welches Gliederungsprinzip man hat, wenn man eines hat. Und zweitens, das ist jetzt ein zentrales philosophisches Problem. Darum liegt es mir am Herzen, darüber zu reden. Konfrontiert mit diesem Endlos-Manuskript ist praktisch unvertretbar. Es ist, also wenn man es wirklich solide machen will, ist es unvertretbar, da eine Gliederung hineinzunehmen, die nicht diesen unglaublichen, sozusagen es ist kein Bewusstseinsstrom, aber Gedanken, eine permanente Gedankenkette, Überarbeitung von Gedanken, wo eines nach dem anderen kommt, wo eines an das andere anschließt und an Sachen anknüpft, die ganz woanders sind. Also darin eine sachgerechte Segmentierung zu finden, ist praktisch nicht möglich, es sei denn, ich mache wirklich massive Interpretationsarbeit. Also als Texteditor geht's nicht.
Ich glaube, jeder Mensch, ich meine, wie oft ist er anders, aber jeder Mensch hat philosophische Überlegungen in seinem Leben und
Ja.
Von allem erstens wissen, was ich anschneide.
Genau.
Und auf der Erfahrung aufbaut sich der Wittgenstein, wer es als Lebenskraft hat. Also ich glaube nicht, dass der dann, egal wie der Gesichtspunkt oder welchen der eines einwärts worden ist, es ist sehr, sehr schwierig, in welchen gemeinsamen Dingen, was das wieder dahin ist, der
Wittgenstein. Ja. Sie sagen, ja, ich wiederhole es nur nochmal, damit es auf dem Band dann drauf ist, sozusagen. Sie haben vollkommen recht, dass also die meisten Menschen, vielleicht auch alle Menschen, philosophische Überlegungen haben und das Charakteristikum dieser philosophischen Überlegungen ist, sie kommen hier und dort, sie sind nicht systematisch geordnet und das ist deswegen ein wichtiger Punkt im Verständnis von Wittgenstein, weil man nun Folgendes sagen kann, die professionelle Philosophie ist dadurch ausgezeichnet, das, was Sie und ich in der Regel konsumieren in dem Zusammenhang, ne, ist dadurch ausgezeichnet, dass es Leute gegeben hat, die das Durcheinander, das alle Menschen haben, wenn sie über Philosophie nachdenken, in eine Ordnung gebracht haben. Ne, die gesagt haben, zum Beispiel sowas wie, da gibt es einen Unterschied zwischen Wahrheit, Schönheit und Gutsein, ja, um nur irgendwas zu nehmen. Man kann die Fragen, die einem kommen, wenn man philosophische Gedanken produziert, kann man unterteilen in Fragen danach, was ist Erkenntnis und Fragen danach, was ist schön und Fragen danach, was soll ich tun? Ne? Und dann haben wir schon mal philosophische Fachgebiete und die philosophischen Fachgebiete, in dem Moment, in dem ich ein philosophisches Buch schreibe, erlege ich mir den Zwang auf, hier eine Ordnung reinzubringen und das ist genau vorgesehen in meiner Entwicklung, dieses Thema im Zusammenhang von Wittgenstein zu artikulieren, dass nämlich in einer gewissen Weise diese ganzen Arbeiten, die der Wittgenstein ja niemals publiziert hat, diese ganzen Arbeiten aus der permanenten philosophischen Arbeit im Hinblick auf ein mögliches Buch geworden sind. Ja? Und die Situation, in der wir uns befinden, ist, dass wir jetzt Bücher haben, ich gehe sozusagen voraus auf das, was ich sagen wollte, wir sind jetzt konfrontiert mit Büchern, und weil wir mit philosophischen Büchern, Büchern eines großen Philosophen der Weltgeschichte konfrontiert sind, sind wir der Auffassung, es handelt sich da um das, was Philosophen normalerweise machen, nämlich Ordnung in ihre Gedanken zu bringen, damit die anderen auf diese Sache ordentlich reagieren können. Die Ordnung, die hier drinnen ist, in der philosophischen Grammatik, ist absolut keine Ordnung von Wittgenstein, sondern ist die Ordnung der Editoren. Das ist deswegen wichtig, das ist jetzt nochmal eine medientheoretische Beobachtung, auf die ich auch noch zu sprechen kommen werde. Seit wir diese Möglichkeit haben, also schauen wir es ja doch gleich beim Manuskript 115 an, da kann ich es Ihnen zeigen, wie die Sache aussieht. Das ist der berühmte Begriff, berühmt deswegen, weil ich da eine extra Lehrveranstaltung gemacht habe, Beginn des Schreibheftes, des Manuskriptheftes 115. Hier steht extra noch Fortsetzung von Band 10. Sie haben dann Datum. Ja? Sie haben das Datum und dann haben Sie das hier weiter. Wenn ich schon dabei bin, will ich Ihnen da doch diesen Hinweis geben im Zusammenhang mit der philosophischen Grammatik. In der philosophischen Grammatik, es ist was Witziges passiert, das ist wirklich eine Anekdote, aber ich sage sie Ihnen, damit Sie nicht verwirrt werden, wenn Sie sozusagen einmal zufällig dann darauf stoßen. Das hier ist der Beginn des Manuskriptbuches 11, wie gesagt, und nach Rashris ist es die Seite 2,5 des Kapitels 9, was sich hier nicht findet. Aber etwas, was sozusagen extrem Zufalls verursacht und witzig ist, ist, dass dieser Satz hier, 14.12.33, das Bild sagt mir also sich selbst, vom Rashris nummeriert wird, das ist der Beginn einer Nummer, und der Beginn der Nummer vom Rashris ist 115. Also aus purem Zufall kriegt in der Rashris-Nummerierung der Bemerkungen der philosophischen Grammatik, kriegt dieser Beginn, dieser Satz hier, kriegt die Nummer 115, was zufällig die Nummer des Manuskriptbandes in der von Richt-Nummerierung ist. Dann geht es weiter, ich sage es Ihnen zum Beispiel, wo ist dann 116? Um Ihnen kurz zu zeigen, wie der Rashris da vorgeht. Ich sehe hier, an dieser Stelle zum Beispiel, an dieser Stelle hier, Sie können es vergleichen, er nummeriert diese Sachen durch, lassen wir es dabei, die hier nicht nummeriert sind. Das war eigentlich mein Hauptpunkt. Ich habe jetzt dann vorher von Richt erwähnt, das sollte ich vielleicht auch noch explizit machen. Was hat es mit dieser Nummerierung auf sich? Diese Nummerierung ist festgelegt worden, und auf die werde ich mich auch immer wieder beziehen, von einem der Nachlassverwalter, Georg von Richt, der vor kurzem gestorben ist, ich glaube dieses Jahr erst gestorben ist. Der hat einfach die ganzen Überreste einmal gesammelt und katalogisiert und eingeteilt nach folgenden Kriterien. Alles, was mit 100er Nummern beginnt, ist handgeschrieben. Alles, was mit 200er Nummern beginnt, ist TypoScript. Und alles, was mit 300er Nummern beginnt, ist Diktat. Sind Diktatsachen. Und innerhalb dieser Ordnung geht es chronologisch, mehr oder weniger chronologisch vor sich. Aber, das habe ich jetzt heute auch schon deutlich gemacht natürlich, das geht nicht so leicht, weil eine der wichtigen Kriterien in der Orientierung im Wittgenstein-Nachlass ist, dass man, auch wenn, dass man eine Diskrepanz hat zwischen der physischen der physischen Einheit eines Schreibgerätes, eines Schreibunits. Ne? Die physische Einheit ist das Manuskript 115 oder das Manuskript 114 und als solches, als physische Einheit, ist das Ding auch hier aufgelistet. Aber in dem Manuskript selber können sich Arbeiten von sehr, sehr unterschiedlichen Arbeitsphasen finden. Und man muss also, wenn man da am Nachlass arbeitet, immer der Sache klar sein, sich dieser Sache klar bewusst sein, dass die einfache Tatsache, dass man ein Manuskript hat, das diese und diese Nummer hat, nicht heißt, dass da nicht Arbeiten aus viel späteren anderen Arbeitsphasen mit drinnen sein können. Wenn ich das vielleicht auch noch erwähnen kann, die philosophischen Untersuchungen sind diese Typoskripte hier, 227 sind, es gibt die philosophischen Untersuchungen in drei unterschiedlichen Typoskripten, Durchschlägen eigentlich. Das Original der philosophischen Untersuchungen ist verloren gegangen, offensichtlich beim Drucker. Das ist irgendwie zum Drucker gekommen. Also als Enscomp Ries die Sachen zum Druck gegeben hat, haben sie nicht mehr geachtet darauf, dass das Original Wittgenstein-Manuskript auf der Grundlage dessen philosophischen Untersuchungen dann gedruckt worden sind, wieder zurückkommen. Man hat also dann nur mehr Kopien diesbezüglich. Jetzt, ich habe Ihnen also in etwa skizziert, wie das geht, über den Schnittpunkt des Manuskripts 115, der dieses Manuskript 115 enthält im ersten Teil eben noch Notizen aus einer Überarbeitung des Big TypeScripts und im zweiten Teil enthält es den Versuch der Umarbeitung eines Buches, das neu angesetzt ist und das philosophische Untersuchungen werden wird. Um diese Zusammenhänge ein bisschen deutlicher zu machen, will ich Sie nur mal darauf hinweisen, dass ich Ihnen hier eine ganze Reihe von zusätzlichen Skripten angelegt habe, mit denen Skizzen angelegt habe, mit denen Sie sich beschäftigen können. Zugegebenerweise ist das an manchen Stellen ein bisschen erläuterungsbedürftig. Ich werde auf die Sachen auch sozusagen noch zu sprechen kommen. Das hier ist eine Skizze der Beginnpassagen der philosophischen Untersuchungen, aus der sich relativ gut zeigen lässt, wovon ich heute geredet habe, nämlich Sie haben hier, also was ich Ihnen beschrieben habe, als die eine Traditionskette der philosophischen Untersuchungen beginnt hier. Erstmals zu Beginn des Augustinus-Beispiel findet sich im Manuskript 141. Das Manuskript 141 ist die deutsche Vorlage für das Diktat des Brown Books hier, 310. Dieses Brown Book 310 wird überarbeitet im Katalog 115, ab Seite 118 können Sie sehen. Und dann wird die, hier ist der Punkt, wo dann steht, diese ganze Überarbeitung ist nichts wert. Dann beginnt er mit der Urfassung, das ist die 142er Version, das sogenannte Coda-Manuskript, noch einmal, beginnt er noch einmal. Und hier haben Sie jetzt das, was ich Ihnen schon angedeutet habe, grafisch sozusagen fixiert. In dieser 142er Version, die dann auf 220 weitergeht, auf die Frühfassung, in diese Urfassung arbeitet er vom Big TypeScript zusätzlich die Materialien mit rein, und aus dem Manuskript 115 kommen ebenfalls Materialien hinein, was ich Ihnen noch zeigen werde. So viel, glaube ich, reicht für heute als Verwirrung oder Orientierung, wie immer Sie es auffassen wollen. Was ich auch versprochen habe, und da komme ich jetzt noch die letzten Minuten dazu, und es sind sozusagen Überlegungen ein bisschen allgemeinerer, medientheoretischer Art. Ich kann auf das zurückkommen, was in der Diskussion der Kollege schon gesagt hat, was mir ganz zielführend zu sein scheint, nämlich diese Frage, die Wittgenstein ja auch sozusagen zentral beschäftigt: Was ist die Position des Arbeitens in Philosophie, der philosophischen Tätigkeit im Hinblick auf Lebensvollzüge? Also die eine wesentliche Voraussetzung der Wittgensteinschen Philosophie im Traktat und in einer anderen Variante dann auch in dem späteren Werk, ist die einer großen Reserve, einer Skepsis gegen die etablierte akademische Philosophie, die sich in unverständlichen Sätzen, in tiefen Gedanken sowas ausspricht und die ganze sozusagen Dynamik des Traktatus, die dann verwandelt wird in eine Kritik ein bisschen anderer Art, besteht darin zu sagen, mit dieser Philosophie, die uns auferlegt, Worte zu lernen, die wir noch nie gekannt haben, so als wäre es sozusagen eine Subdisziplin der Mechanik, als ob man Formeln lernen müsste. In der Mathematik ist das akzeptabel, in anderen Sachwissenschaften ist es akzeptabel, dass wir erst einen Jargon lernen müssen, damit wir uns legitimieren können unter der Fachwelt. So ähnlich tritt die Philosophie auf mit einem entsprechenden Jargon, und dieses kann nicht die richtige Weise der Philosophie sein. Wir müssen Philosophie betreiben auf einem Niveau, auf eine Art und Weise, wo wir damit rechnen und positiv damit umgehen, dass jede Person Philosophie treiben kann, dass alle Leute Philosophie machen, so wie Sie es gesagt haben. Und was wir als professionelle Philosophen, Philosophinnen tun, ist so zu sprechen, dass uns alle verstehen können. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir unser Ziel in Philosophie verfehlt. Und wenn wir die Ergebnisse unserer Arbeit vergleichen mit überlieferten Philosophen, dann ergibt sich daraus einfach eine starke Kritik, eine dekonstruktive Tätigkeit, die Aufgabe, quasi Philosophie dekonstruktiv in einem Sinn anzulegen. Ja?
Ich weiß nicht, ob es erbracht oder ob es angebracht ist, aber ich habe noch so ausgeschrieben von Wittgenstein und das vorlesen ist,
ja?
Das, was Sie in eigenen Worten.
Ja, sagen Sie es gerne.
Zweck der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. Die Philosophie ist keine Lehre, keine der Naturwissenschaften, sondern eine Tätigkeit.
Genau.
Ein philosophisches Werk besteht wesentlich aus Erläuterung. Das Resultat der Philosophie sind nicht philosophische Sätze, sondern das Klarwerden von Sätzen. Die Philosophie soll die Gedanken, sonst gleichsam drüber und verschwommen sind, klar machen und scharf abgrenzen.
Danke sehr. Der Wittgenstein sagt es natürlich besser als ich, aber durch mein Prompting haben wir da jetzt wirklich genau das richtige Zitat dazu gefunden. Ich glaube, das passt genau dazu. Der Schritt, den ich jetzt dazu noch weiterfügen würde, ist jetzt der: Philosophie ist nicht Doktrin, Philosophie ist nicht, dass man dazu kommt, bestimmte Behauptungen in die Welt zu setzen und zu verteidigen, sondern ist eine Tätigkeit, die Tätigkeit des Klarwerdens von Gedanken. Das ist das, was Sie jetzt vorgelesen haben. Wenn man das als die Philosophie nimmt, als die Aufgabe der Philosophie, dann ist man, ich sage es mal jetzt im Vorgriff auf das, was ich noch weiter sagen will, dann ist man eigentlich in einer Sokrates-Position. In einer gewissen Weise kann man dieses Ideal so umsetzen, dass man sagt, man marschiert am Marktplatz, man marschiert überall, wo Menschen sind und versucht, Klarheit in die Verwirrung zu bringen. Man kommt sozusagen in den Diskurs so hinein, dass man sagt, Menschen sind immer wieder mal verworren, und das ist der kritische Aspekt. Die Philosophen traditionellerweise haben sehr viel dazu beigetragen, dass die Leute verworren sind. Die haben das nicht geklärt, sondern die haben noch zusätzliche Komplikationen entworfen, damit man die Komplikationen, die wir schon haben, mit mehr Komplikationen noch sozusagen beantwortet, so ein bisschen in dem Sinn von den Technokraten, die technokratische Probleme nochmal mit weiteren technokratischen Lösungen machen, also Gedankenschwierigkeiten durch noch schwierigere Gedanken zu bearbeiten.
Irgendwie macht man die Leute also dann verworren durch unsere Gedanken, und dann weiß man sie auf ihre Verworrenheit
hin. Das ist, wenn man, wie ich es in dem Hegel-Seminar zum Beispiel, das da gleichzeitig läuft, auch mal mache, wenn man sich manche sozusagen ganz, ganz typischen Konstruktionen und Verfahrensweisen vom Hegel zum Beispiel ansieht, dann stimmt das genau, was Sie sagen, dann findet man genau das, dass der Hegel auftritt mit dem Anspruch, Leute darüber aufzuklären, was sie eigentlich denken, und er sagt dann noch extra, ich sage euch, was die Wahrheit von dem ist, was ihr denkt, ich erkläre es euch, und wenn man sich ansieht, wenn man liest, was er da erklärt, dann ist es echt so, dass man in die doppelte Verwirrung stürzt. Ja? Also es ist ganz unmöglich an vielen Stellen, nicht von der Einsicht getroffen zu sein, dass das, was der Hegel vorlegt zur Klärung der Verwirrung des sogenannten natürlichen Bewusstseins, die Verwirrung nur noch verdoppelt. Allerdings, also dass man dem Hegel gegenüber ist, nicht unfair, ist mit einem Wahrheitsanspruch. Also der philosophische Wahrheitsanspruch, der ist da schon drinnen, aber der philosophische Wahrheitsanspruch von Wittgenstein, den Gedanken will ich noch zu Ende führen, ist, weil ich den Sokrates erwähnt habe. Also in einer Art und Weise ist die Philosophietätigkeit von Sokrates die, dass er am Marktplatz spazieren geht, mit allen Leuten spricht und versucht, sich Klarheit zu verschaffen, das Klarwerden von Gedanken, nicht das Doktrinen entwickeln. Nun ist aber ganz hilfreich, sich klarzumachen, dass gerade diese Beziehung auf Sokrates für den Wittgenstein nochmal was extra hergibt, denn Sokrates hat gewirkt, und wir wissen letztlich nicht, was er gesagt hat in Athen am Marktplatz. Was wir wissen ist, was der Platon niedergeschrieben hat in Büchern. Und wir wissen, dass der Platon in Büchern niedergeschrieben hat bestimmte Doktrinen, die er dem Sokrates in den Mund gelegt hat. Also etwas von der Idee, etwas vom Guten, etwas vom Staat, etwas von der Unsterblichkeit, etwas von der Gerechtigkeit, wie immer diese platonischen Themen heißen. Und das Wichtige ist nun zu sehen, dass in dem Moment, in dem Platon die Tätigkeit von Sokrates kodifiziert, etwas ganz entscheidend Epochales passiert, nämlich wir haben keinen Kassettenrekorder gehabt, um aufnehmen zu können, was der Sokrates sagt. Nicht? Es ist verloren, es ist vorbei. Wir können nur Erinnerung haben. Die Erinnerung, die wir daran haben, ist in Büchern kodifiziert. Bücher haben nun genau diese Eigenschaft, von der ich schon gesprochen habe. Sie haben einen Anfang und ein Ende, sie haben eine Geschichte, sie können weitergegeben werden, sie haben eine Einteilung, sie haben eine Systematik. Selbst wenn es Dialoge sind, wie im platonischen Fall, sind Bücher fix, sozusagen Fixergebnisse. Und Philosophie, die seit Platon in Büchern transportiert, deponiert und transportiert wird, ist, indem sie so deponiert und transportiert wird, gerade keine Tätigkeit mehr in dem Sinn. Nicht? Es gibt die Lehrtätigkeit, nicht umsonst, gibt es die Lehrtätigkeit. Die Lehrtätigkeit besteht in sowas, was ich jetzt mache, ja? In entsprechend transitorischen Geschichten, in Diskussionen, in Abschweifungen manchmal. Und die Lehrtätigkeit ist aber nicht das, was in den Büchern philosophisch quasi kodifiziert ist. Was wollten Sie noch sagen?
Ich wollte nur sagen, dass die Bücher einfach ein bisschen das Leben sind.
Das Bücher schon, wie sagen Sie, das Bücher?
Weitergeben.
Ich habe den ersten Satz nicht gehört. Das Bücher,
wie
das Leben sind.
Ja, der Anfang, Ende.
Ach so, ja. Ja, aber Sie leben, ich meine, das sind Bücher als Ganzes. Die Bücher selber sind einigermaßen statisch. Der Punkt jedenfalls, und damit beginne ich das nächste Mal, ist, dass man, und Christoph Niri, N-Y-I-R-I, ich bringe Ihnen die Zitate dann das nächste Mal, hat diese Sache angesprochen, dass er gesagt hat, an der Stelle, an der Wittgenstein sagt, Philosophie ist eine Tätigkeit, ist zentral die Idee des Buches zur Seite geschoben. Er ist nicht mehr, er ist sozusagen nicht mehr interessiert am Buch, sondern er vom Inhalt seiner Philosophie her handelt es sich um eine mündliche Tätigkeit des unterwegs Gedankenklärens. Und wenn das der Fall ist, dann stellt sich für uns die Frage, darauf komme ich das nächste Mal zu sprechen, warum mit welchem Akzent beschäftigen wir uns jetzt mit diesen Überbleibseln, nicht? Mit diesen Textüberbleibseln, die keine Bücher sind und trotzdem Bücher sind. Das ist die gegenwärtige medientheoretische Frage, die mich dann interessiert.